Willkommen, verehrte Hörer, zum Wochenendprogramm von Radio Prag. Am Mikrofon begrüßt Sie Silja Schultheis. Wir beginnen unsere Sendung mit einem Rückblick auf die wichtigsten Ereignisse der zurückliegenden Woche. Wie am Montag entschieden wurde, bleibt der Generaldirektor des öffentlich-rechtlichen tschechischen Fernsehens, Jiří Balvin, im Amt. Bei einer Vertrauensabstimmung sprachen sich zwar 9 der anwesenden 13 Mitglieder des Fernsehrats dagegen aus, für die Abberufung des Generaldirektors wäre jedoch laut Gesetz eine Zweidrittelmehrheit von 10 Stimmen erforderlich gewesen. Am Dienstag erklärte der Regierungsbeauftragte zur Vorbereitung des Prager NATO-Gipfels, Alexander Vondra, in einer zusammenfassenden Stellungnahme vor Journalisten, die Stadt Prag und die verantwortlichen Institutionen seien für das Gipfeltreffen am Donnerstag und Freitag gut gerüstet. US-Präsident George Bush, der am Dienstagabend in Prag landete, kam am Mittwoch mit Präsident Václav Havel sowie mit dem tschechischen Premierminister Wladimir Spidla zusammen. Spidla stellte nach dem Treffen vor Journalisten fest, dass die Tschechische Republik den Angriff der Verbündeten gegen den Irak unterstützen werde, wenn das Saddam Hussein-Regime die Resolution des UN-Sicherheitsrats nicht erfülle. Die NATO müsse schnell und umfassend transformiert werden, wenn sie ihre ursprüngliche Aufgabe, die Verteidigung gemeinsamer Werte, erfüllen solle. Dies erklärte Präsident Václav Havel am Mittwoch bei der Eröffnung einer Konferenz zur Transformation der NATO. Die NATO müsse imstande sein, schnell Entscheidungen zu treffen und Einsatztruppen zu entsenden, so der Präsident. Die Beneš-Dekrete stellen aus der Sicht des europäischen Rechts kein Hindernis auf dem Weg der Tschechischen Republik in die Europäische Union dar. Zu diesem Schluss kam am Mittwoch das Europaparlament auf seiner Plenartagung in Straßburg. Es berief sich dabei auf die tschechisch-deutsche Erklärung von 1997 und wies darauf hin, dass eine politische Geste der tschechischen Seite im Sinne der Erklärung wünschenswert wäre. Die Nordatlantische Allianz hat am Donnerstag die umfangreichste Erweiterung ihrer Geschichte beschlossen. Beim NATO-Gipfeltreffen in Prag luden die Staats- und Regierungschefs 7 Länder zum Beitritt ein: Bulgarien, Rumänien, die baltischen Republiken sowie Slowenien und die Slowakei. Ihr NATO-Beitritt soll im Frühjahr 2004 vollzogen werden. Die Erweiterung wurde von allen Spitzenrepräsentanten der jetzigen NATO-Mitgliedstaaten begrüßt. Weiter haben die 19 Staats- und Regierungschefs der NATO-Mitgliedstaaten am Donnerstag in einer entsprechenden Erklärung den Vereinten Nationen ihre volle Unterstützung bei der Umsetzung der Resolution zur Abrüstung des Iraks zugesichert. Darin fordern sie Bagdad auf, alle Resolutionen des Sicherheitsrates unverzüglich zu erfüllen. Die NATO wird in den kommenden Jahren eine neue, schnelle Eingreiftruppe aufbauen. In einer gemeinsamen Erklärung heißt es, die Truppe solle eine erste Einsatzbereitschaft bis spätestens Oktober 2004 erreichen. Etwa 600 Anarchisten protestierten am Donnerstagnachmittag auf den Prager Straßen gegen die NATO. Die Kundgebung verlief ebenso wie kleinere Demonstrationen am Vortag ohne Ausschreitungen. Die Vertreter der 46 Länder des Euroatlantischen Partnerschaftsrates haben sich am Freitag auf dem NATO-Gipfeltreffen in Prag darauf geeinigt, dass angesichts neuer Gefahren eine verstärkte Zusammenarbeit notwendig sei. Vor allem müsse sich der Rat mehr im Kampf gegen den Terrorismus einsetzen. Soweit die Wochenschau.
In unserem Programm geht es nun weiter mit einem neuen Kapitel aus der tschechischen Geschichte. Katrin Bock erinnert in ihrem Beitrag an das Ende des Warschauer Paktes vor 11 Jahren. In der anschließenden Touristensprechstunde lädt sie Markéta Maurová in die böhmische Schweiz ein.
Der große NATO-Gipfel in Prag ist gerade zu Ende gegangen. Grund für uns im heutigen Geschichtskapitel an ein anderes Gipfeltreffen eines anderen Militärbündnisses in Prag zu erinnern, das am 1. Juli 1991 stattgefunden hat. Damals wurde nicht über die Erweiterung jenes Militärbündnisses verhandelt, sondern über dessen endgültige Auflösung. Die Rede ist, Sie werden es bereits ahnen, vom Warschauer Pakt. Jenem Militärbündnis der sozialistischen Staaten Ost- und Mitteleuropas, das längst in Vergessenheit geraten ist. Vor 11, 12 Jahren jedoch wurde heftig über dessen Sinn und Zukunft diskutiert, und dieses auch in Prag.
Musik.
So ziemlich genau 10 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, am 14. Mai 1955, unterzeichneten die Regierungsvorsitzenden von 8 sozialistischen Staaten Mittel- und Osteuropas ein Militär- und Verteidigungsbündnis. Der Einfachheit halber gaben sie diesem Bündnis den Namen der Stadt, in dem die feierliche Unterzeichnung stattgefunden hatte, Warschau. Zu den Unterzeichnerstaaten gehörten Polen, Ungarn, Bulgarien, Rumänien, die DDR, die Tschechoslowakei, natürlich die Sowjetunion und Albanien. Dieses trat allerdings aus Protest gegen den Einmarsch von Warschauer Pakttruppen in die Tschechoslowakei im September 1968 aus dem Bündnis aus. Als offizieller Grund für die Gründung des Militärbündnisses wurde die Aufnahme der Bundesrepublik Deutschland in die NATO am 9. Mai 1955 genannt. Der damalige tschechoslowakische Regierungsvorsitzende William Široký erklärte nach seiner Rückkehr aus Warschau am 15. Mai 1955 vor einer jubelnden Menschenmenge in Prag:
Gestern haben wir im Namen des tschechoslowakischen Volkes ein großes historisches Dokument über die Freundschaft, Zusammenarbeit und gegenseitige Hilfe von 8 Staaten unterzeichnet. Dieser Vertrag ist sowohl für unsere Republik als auch für alle friedensliebenden Völker und die internationale Entwicklung von großer Bedeutung. Aggressive Kreise im Westen haben in letzter Zeit alles unternommen, die internationalen Spannungen zu verschärfen und die Menschheit in einen neuen Krieg zu jagen. Der bedrohlichste Schritt in diese Richtung ist die Ratifizierung der Pariser Abkommen und damit die Aufnahme der Bundesrepublik Deutschland in die NATO. Unsere Antwort darauf ist die Bildung des stärksten und mächtigsten Verteidigungssystems, das jemals in Europa entstanden ist.
Mit der Entstehung des Warschauer Paktes begann das Hoch-, Nach- und Wettrüsten der beiden mächtigsten Militärbündnisse jener Zeit. Soldaten, Panzer, Raketen, Kampfflugzeuge und Bomben wurden mit der Begründung, der Gegner habe sie auch, nachgerüstet. Jahrzehntelang übertrumpften sich NATO und Warschauer Pakt in gegenseitigen Beschuldigungen und Bedrohungen. In Wirklichkeit diente der Warschauer Pakt allerdings nicht nur der Verteidigung gegen den kapitalistischen Feind aus dem Westen, sondern vor allem der Moskauer Kontrolle über die kleinen sozialistischen Bruderstaaten, die es manchmal wagten, andere Wege als den von Moskau vorgeschriebenen gehen zu wollen. In der Präambel des Vertrages wurde zwar das Prinzip der Nichteinmischung in innere Angelegenheiten der Mitgliedstaaten verankert, doch bereits ein Jahr nach der Gründung des Bündnisses marschierten sowjetische Soldaten in Ungarn ein, um die von Moskau als Konterrevolution bezeichnete Reformbewegung zu beendigen. Der tschechoslowakische Regierungsvorsitzende William Široký hatte in seiner Rede im Mai 1955 nach der Unterzeichnung des Warschauer Abkommens voller Stolz Folgendes erklärt:
Der Vertrag über Freundschaft, Zusammenarbeit und gegenseitige Hilfe gibt unserem Volk die Garantie, dass sich niemals mehr München oder der 15. März 1939 wiederholen werden. Er garantiert, dass niemals mehr fremde Eindringlinge unsere Heimat schänden werden.
Nun, in der Nacht zum 21. August 1968 rollten fremde Panzer über tschechische Straßen. Fremde Truppen marschierten in die Tschechoslowakei ein und besetzten das Land. Hierzulande wurde oftmals zynisch festgestellt, dass der wohl größte und erfolgreichste Militäreinsatz des Warschauer Paktes gerade die Besetzung der Tschechoslowakei im August 1968 darstellte. Zehntausende von Soldaten aus der Sowjetunion, Polen, Ungarn, Bulgarien und der DDR marschierten in die Tschechoslowakei ein und beendeten so die Reformbewegung des Prager Frühlings. Rumänien hatte sich geweigert, sich an der Aktion zu beteiligen. Albanien trat kurz darauf aus dem Bündnis aus. 20 Jahre später verurteilten führende Vertreter der 5 Staaten, die damals einmarschiert waren, die Okkupation der Tschechoslowakei als eine zu verurteilende Einmischung in die inneren Angelegenheiten eines souveränen Staates. Im Dezember 1989 wurde eine entsprechende Erklärung in Moskau formuliert, die in der Tschechoslowakei, in der gerade die sanfte Revolution die sozialistischen Machthaber entmachtete, mit Begeisterung und auch Genugtuung aufgenommen wurde. Nachdem 1989 in den meisten der Warschauer Paktstaaten die sozialistischen Regierungen von demokratischen abgelöst worden waren, begann die Diskussion über den Sinn, Zweck und die Zukunft jenes Militärbündnisses, das zur Zeit des Kalten Krieges entstanden war. Nach dem Austritt der DDR im September 1990 wurden die Rufe nach einer Auflösung des ohnehin äußerst unbeliebten Militärbündnisses lauter, insbesondere in Prag, Warschau und Budapest.
Běž domů, Ivane, čeká tě Natáša. Běž domů, Ivane, tady tě holky nemilujou. Běž domů, Ivane, čeká tě Natáša.
Dieses Protestlied mit dem Titel »Geh nach Hause, Ivan, Natascha wartet auf dich« war im August 1968 in der Tschechoslowakei äußerst beliebt. 21 Jahre später erlangte es wieder Aktualität. Die Forderung nach einem Abzug der sowjetischen Truppen wurde in allen Ländern des Warschauer Paktes erhoben. Die Tschechoslowakei war bis zu jener Nacht im August 1968 der einzige Mitgliedstaat des Bündnisses gewesen, in dem keine Truppen der Roten Armee stationiert gewesen waren. Nach dem Einmarsch ließen sich die Russen auch hier nieder. Rund 75.000 Soldaten waren von nun an in der Tschechoslowakei stationiert und dieses bis zum Sommer 1989. Entsprechend einer Ankündigung von Michail Gorbatschow verließen bis Sommer 1990 5.300 sowjetische Soldaten die Tschechoslowakei. Nach der sanften Revolution konnte sich ein Traum der Tschechen und Slowaken erfüllen: der Abzug aller sowjetischer Soldaten aus der Tschechoslowakei. Gleich im Dezember 1989 wurden entsprechende Verhandlungen mit Moskau aufgenommen. Zwei Monate später, im Februar 1990, begann der Abzug der Soldaten. Am 21. Juni 1991 verließ der letzte Zug mit Soldaten der Roten Armee die Tschechoslowakei. Michael Mali, Mitglied der für den Abzug der Roten Armee zuständigen Parlamentskommission, erklärte am 20. Juni 1991 im Rundfunk:
Ja, osobně sám za sebe a myslím si, že mohu mluvit i za komisi, jsem spokojen s průběhem toho odsunu.
Ich selbst und die ganze Kommission sind zufrieden mit dem Verlauf des Abzugs. Heute am 20. Juni verlassen die letzten Soldaten unsere Republik. Ein Bevollmächtigter der sowjetischen Regierung wird noch bis zum 25. Juni hier bleiben. Anschließend werden 25 sowjetische Experten über finanzielle Ausgleichszahlungen mit unserer Seite verhandeln.
Běž domů, Ivane, čeká tě Natáša. Běž domů, Ivane, tady tě holky nemilujou. Běž domů, Ivane, čeká tě Natáša.
Zur gleichen Zeit, wie der Abzug der sowjetischen Soldaten aus der Tschechoslowakei erfolgte, wurde auch über das Schicksal des Warschauer Paktes verhandelt. Im Februar 1991 hatten die zuständigen Minister des Bündnisses in Budapest beschlossen, die Existenz der militärischen Organisationen des Warschauer Paktes zu beenden. Auf einem Ministertreffen in Prag wurde am 1. Juli 1991 ein Abkommen unterzeichnet, das auch die Existenz der politischen Organe des Warschauer Paktes für beendet erklärte. In den einstigen Mitgliedstaaten musste dieses Abkommen ratifiziert werden. Als letztes geschah dies in Moskau im Dezember 1992. Vor 10 Jahren wurde damit die Existenz jenes Militärbündnisses endgültig beendet, das über Jahrzehnte im Westen als Inbegriff des Bösen aus dem Osten galt. 3 der einzigen Mitgliedstaaten des Warschauer Paktes, Polen, Ungarn und Tschechien, wurden bereits im März 1999 Mitglied der NATO. Der jetzige NATO-Gipfel in Prag hat über die Aufnahme weiterer Staaten aus dem ehemaligen Warschauer Pakt entschieden. Und damit sind wir bereits am Ende unseres Geschichtskapitels. Auf Wiederhören sagt Katrin Bock.
Keine Stadt, keine Burg, kein Kulturdenkmal, sondern ein Fluss ist Ziel unserer heutigen Wanderung. Ein Fluss, in dessen Wellen nach einem halben Jahrhundert wieder die Lachse zu Hause sind. Nach Nordböhmen zu den Ufern des Flüsschens Kamenice begleiten Sie in den nächsten Minuten Gerald Schubert und Margareta Maurova.
Touristensprechstunde.
Das Flüsschen Kamenice, Kamenitz, ist wohl die bekannteste Attraktion des Nationalparks Böhmische Schweiz im äußersten Norden der Tschechischen Republik. Vor allem die Bootsfahrten, die man in der Edmundklamm und in der Weldenklamm bereits seit 1890 unternehmen kann, ziehen zahlreiche Touristen an. Doch über diese Kamenitz-Bootsfahrten werden wir ein anderes Mal erzählen. Heute wollen wir uns einem ganz anderen Unikum widmen, das dieser Strom bietet, den Lachsen. Diese Wassernomaden waren seit Jahr in tschechischen Flüssen zu Hause. Noch in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts lebten sie im Wasser der Elbe, der Orlice, aber auch in der Moldau und der Ottawa. Doch später verschwanden sie. Die letzten Lachse in der Elbe wurden 1947 unter der Burg Strzekow, Schreckenstein und ein Jahr später bei Lovosice, Lovosice gefangen. Den allerletzten tschechischen Lachs erblickte ein Fischer in Südböhmen, und zwar in der Ottawa, im Jahre 1953. Als Ursachen für das Verschwinden der Lachse gelten die Wasserverschmutzung sowie der Aufbau von Wehren, Talsperren und Wasserwerken, die für den stromauf- und stromabwärts ziehenden Fisch eine unüberwindbare Hürde darstellen. Das erste Wehr wurde 1934 unter der Burg Strzekow gebaut. Wie ein Wunder wirkte daher eine Nachricht, die im November aus Nordböhmen kam. Die Lachse seien zurückgekommen. Es handelte sich dabei um die ersten 10 Tiere. Man hofft jedoch, dass sich ihnen in den kommenden Jahren weitere Dutzende und vielleicht sogar Hunderte anschließen. Pavel Bender, der stellvertretende Direktor des Nationalparks Böhmische Schweiz, kommentiert das Ereignis lakonisch.
Ich nenne dies die größte Sensation des beginnenden 21. Jahrhunderts.
Und er fügt hinzu,
ich habe einen schönen Lachs in der Hand getragen und ich habe mehrere Lachse gestreichelt.
Natürlich sind die Lachse nicht zufällig wieder in Nordböhmen erschienen. Es handelt sich um das Ergebnis eines Projekts, an dem sich der Nationalpark Böhmische Schweiz, der Tschechische Fischerverband und die Natur- und Landschaftsschutzagentur der Tschechischen Republik beteiligen. Seit 1998 wurden Hunderttausende junge Lachse in der Kamenice, der Ploučnice und der Orže Ege ausgesetzt. Sie wuchsen hierzulande auf und zogen Elbe abwärts ins Meer. Der Instinkt befiehlt den Lachsen jedoch, nach gewisser Zeit an ihren Geburtsort zurückzukommen, um dort zu laichen. Wohin sie sich begeben sollen, erkennen sie nach Geruchsspuren im Wasser, das aus ihrem Geburtsbach oder Fluss ins Meer fließt. Experten haben daher angenommen, dass in diesem Jahr die ersten nordböhmischen Lachse wieder zu Hause erscheinen können.
Dieses Jahr wurde berechnet. Ein Lachs bleibt 2 Jahre in unseren Flüssen, dann wandert er langsam in die Elbe und dann ins Meer, wo er 2 bis 4 Jahre lang bleibt. Lachse ziehen in das Nordmeer bis vor Island, wo sie ihre endgültige Größe erreichen und sich dann wieder zurückziehen. Der Instinkt ist sehr stark und die Tiere haben keine Lust, sich irgendwo aufzuhalten. Ich glaube, ihre Rückreise dauert einige Wochen. Sie verlassen uns etwa 10 bis 15 Zentimeter groß und kehren mit einer Größe von mehr als 70 Zentimetern zurück.
Die Hoffnung und Erwartung der Fischer hat sich Ende Oktober erfüllt.
Der Herbstzug der Lachse ist immer der stärkste. Wir haben geschätzt, dass nun die richtige Zeit gekommen ist. Außerdem wurde uns vorher von deutscher Seite gemeldet, dass der Zug langsam beginnt. Wir haben 3-mal versucht, die Lachse zu fangen. Am 25. Oktober fand der erste Versuch statt. Damals haben wir keinen Lachs gefangen, aber sicher 2 gesehen. Es war ein fröhliches Ereignis, aber noch nicht das Richtige. Wir versuchten es erneut. Eine Woche später, am 31. Oktober, als es uns wirklich gelungen ist, 4 Fische zu fangen. Das war ein unumstößlicher Beweis, dass die ersten tschechischen Lachse wieder bei uns sind. Und am 8. November wurde noch ein Lachs gefangen und ein weiterer beobachtet.
Es reicht jedoch nicht, die Lachse nur in den Fluss zu bringen. Man muss ihnen auch Bedingungen für ihr Leben und besonders ihre Züge schaffen. Wie schon gesagt wurde, stellen Wasserwerke und Wehre das größte Hindernis für die Lachse dar. Der Lachs kann zwar mittels kräftigem Schwanzschlag aus dem Wasser schnellen und bis zu 3 Meter hoch springen, doch höhere Hürden kann er nicht überwinden. Dort, wo diese dem Fisch im Wege stehen, werden daher verschiedene Umwegkanäle bzw. Fischlifte errichtet. Auch im Flüsschen Kamnitz leben die Fische derzeit nur im unteren Teil vor der Mündung in die Elbe, denn es befinden sich dort 2 Wehre, die sie am weiteren Zug stromaufwärts hindern. Die Aufgabe dieser Wehre ist es, das Wasser zu stauen, damit dort die zu Beginn genannten Bootsfahrten betrieben werden können. Aufgabe der Mitarbeiter des Nationalparks für das kommende Jahr ist es daher, 2 Fischbässe aufzubauen. Wie kann man sich einen solchen Übergang vorstellen?
Es ist eine Rinne mit einigen Scheidewänden, die den Wasserstrom korrigieren, so dass auch Ruhestellen entstehen. Bei der stillen Klamm müssen diese Rinnen an die Felswand gehängt werden, weil es dort sozusagen kein Ufer gibt. Der Bau wird sehr kompliziert sein, sowohl technisch als auch organisatorisch. Wenn er uns gelingt, wird er in Tschechien keine Analogie haben, weil noch nirgendwo unter so extremen Bedingungen ein Fischübergang gebaut wurde.
Man knüpft in Nordböhmen an ein Projekt an, das bei den Nachbarn im Nationalpark Sächsische Schweiz auf der deutschen Seite bereits seit mehreren Jahren läuft. Dort wurde bereits 1994 mit der Lachsaktion begonnen. Die deutschen Fischer haben daher einen 4-jährigen Vorsprung und die Lachse tauchen dort schon zu Dutzenden, wenn nicht zu Hunderten wieder auf. Die Lachse, die in den deutschen Flüssen und auch in der Kamnitz ihre neue Heimat gefunden haben, stammen ursprünglich aus Schweden.
In Schweden kommt gerade jene Art vor, die auch bei uns verbreitet war. Im schwedischen Fluss Lagan lebt eine sehr starke Lachspopulation. Es passiert daher gar nichts, wenn man dort einen Teil der Population abnimmt, künstlich leicht und an andere Orte Europas bringt. Damit das Projekt erfolgreich wird, müssen Zehntausende Jungfische an einem Platz ausgesetzt werden. Wir haben im letzten und in diesem Jahr in Zusammenarbeit mit dem tschechischen Fischerverband jeweils über 80.000 junge Lachse ausgesetzt. Je mehr sie sind, desto höher ist die Chance, dass sie zurückkommen. Und ich nehme an, dass die Aktion mindestens 10 bis 15 Jahre lang ununterbrochen laufen muss, bis eine Population geschaffen wird, die keine Eingriffe mehr braucht.
Das war also der vielversprechende Blick in die Zukunft. Wie sah es aber in der Vergangenheit aus? Waren die Lachse in tschechischen Flüssen wirklich ebenso üblich wie etwa die Karpfen in tschechischen Teichen?
Ich erinnere mich, wie man uns in der Schule erzählte, und es wird sehr häufig zitiert, dass es zur Zeit Karls des Vierten einen Überschuss an Lachsen gab, so dass sich auch Dienstleute Ausbildungen hatten, Lachsfleisch nicht häufiger als 2-mal pro Woche zu essen. Dies wird überliefert, aber es stimmt nicht so genau. Während einiger Jahre war der Lachszug so stark, dass es hier wirklich eine große Menge dieser Fische gab, aber ich betone, es war dies nur von Zeit zu Zeit so, einmal in 20, 30, vielleicht 50 Jahren. Der Lachs war immer eine Delikatesse großer Herren. Und wenn man wilderte, dann war es einfach Fischereifrevel. Lachs war nie eine Speise für Untertanen, er war immer ein Gericht des Adels.
Herr Bender hat den sogenannten Fischereifrevel erwähnt. Dieser stellt auch in der heutigen Zeit ein ernsthaftes Problem dar. Der Wachdienst auf dem Gebiet des Nationalparks ist daher speziell beauftragt, sich damit zu beschäftigen. Und auch Reviersförster kontrollieren das Kamnitz-Gebiet. Während seiner Wanderung aus dem Ozeanstrom aufwärts ist der Lachs nicht so bedroht, weil die Lockspeisen der Fischer für ihn keine besondere Anziehungskraft haben.
Es muss bemerkt werden, dass die Lachse, die zu uns ziehen, um sich hier zu vermehren, sehr wenig Nahrung aufnehmen. Die Gefahr, dass viele von ihnen am Angelhaken den Tod finden, ist nicht so groß. Es droht eher Gefahr, dass jemand die Lachse mittels Strom oder Netze abfängt.
Über die Lachse wird überliefert, dass sie durch die Hochzeitsreise in den Geburtsfluss und das Laichen dort ihre Lebensaufgabe erfüllen und danach sterben. Erfreulicherweise gilt dies jedoch nicht für alle Lachse.
který vlastně je vázan na Atlantik. Tak
dieser atlantische Lachs, Salmo salar, der mit dem Atlantik verbunden ist, ist eine andere Art. Ein Teil der Lachse stirbt, aber dies ist eher durch Erschöpfung verursacht und dadurch, dass sie sich beim Laichen ziemlich verletzen, und zwar beim Graben von Laichgruben, in die sie den Laich ablegen. Aber ein Teil überlebt, kehrt ins Meer zurück, und diese Lachse sind fähig, zweimal oder dreimal nach Hause zurückzukommen.
Soweit, liebe Hörerinnen und Hörer, unsere heutige Wanderung zu den Ufern der Kamenice, Kamnitz. Über die Lachse hat der stellvertretende Direktor des Nationalparks Böhmische Schweiz, Pavel Bender, erzählt. Und aus dem Studio verabschieden sich von Ihnen
Gerald Schubert
und Marketa Maurova.
Hiermit wären wir am Ende unserer Sendung angelangt. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Posloucháte zahraniční vysílání Českého rozhlasu Rádio Praha. Vysílání v češtině si můžete naladit v následujících časech na těchto frekvencích. Všechny údaje jsou uvedeny ve světovém čase. V 9.30 vysíláme na frekvenci 15 255 kHz do jihozápadní Evropy a na frekvenci 2745 kHz do východní Evropy a na střední východ. V 10.30 na frekvenci 21 745 kHz vysíláme do Jižní Asie a Západní Afriky. Ve 12 hodin vysíláme na frekvenci 11 640 kHz do severní Evropy a na frekvenci 21 745 kHz do Jižní Asie a Austrálie. V 13.30 na frekvenci 6055 kHz vysíláme do střední Evropy a na frekvenci 7345 kHz do západní Evropy. Ve 14.30 vysíláme na frekvenci 21 745 kHz do východní Afriky a severní Ameriky. V 16.30 nás můžete naladit v západní Evropě na frekvenci 5930 kHz a v jižní a západní Africe na frekvenci 17485 kHz. V 18.30 vysíláme na frekvenci 5930 kHz do západní Evropy a na frekvenci 7315 kHz do Asie, Austrálie a východní Evropy. Ve 20.30 na frekvenci 5930 kHz vysíláme pro západní Evropu a na frekvenci 9430 kHz pro jižní Asii a Austrálii. Ve 22 hodin nás můžete naladit na frekvenci 5930 kHz v jihozápadní Evropě.